Herzlich willkommen, du hörst den Einfach-Kreativ-Podcast, in dem ich mit dir all meine Erfahrungen aus einem kreativen Business teile. Ich bin Kate, deine Gastgeberin, und ich werde hier über Produktfotografie, Kreativität und allem, was dazugehört, sprechen. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du findest einige Inspirationen für dich. Und jetzt lass uns starten. Dann zum zweiten Teil, den wir natürlich gleich hier im Anschluss aufgenommen haben, weil Oliver und ich, glaube, vor Oktober gar keine Zeit mehr haben. Und so lange wollte ich jetzt nicht mehr warten. Und ich mache auch gar keinen langen Bogen jetzt hier um diese tiefgründigeren Themen. Erste Frage, ist Kreativität für dich Erfüllung?
Definitiv ja.
Warum?
Es gibt Gedanken und Ideen in meinem Kopf, ich nenne es immer Kreativkopf, die schwirren da rum, bis ich sie angehe. Das ist, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie bei Harry Potter und Dumbledore, wenn der sich da so diese Gedankenfäden aus dem Hirn zieht, mit seinem Zauberstab, weil ihm sonst der Kopf zu platzen droht. So ist es, so habe ich es schon immer erlebt. Ein Gedanke, der, ich sag mal, erfüllt werden will, der kommt so lange, bis man ihn angeht. Und wenn es nur ist, dass ich ihn, vielleicht haben die Menschen da draußen, die Kreativen oder auch alle anderen, vielleicht haben die ein Notizbuch oder so, das sie führen. Und wenn ich eine Idee da reinschreibe, oder ich mache mir ein digitales Post-it auf dem Computer oder schreibe es mir ins Handy, schick mir eine Sprachnachricht, was auch immer. Da muss jeder so die Methode für sich selber finden. Aber wenn ich es irgendwo notiert habe oder vielleicht auch schon eine Skizze dazu gemacht habe, je nachdem, um was es geht, dann ist es erstmal aus dem Kopf raus und es macht Platz für andere Sachen. Und dann kann ich jedes Mal, wenn ich es sehe, also wenn ich es lese dort oder sehe, wo ich es skizziert habe oder notiert habe, kann ich jedes Mal weiter dran arbeiten. Aber solange ich die Idee noch original im Kopf habe, schreit sie quasi nach Erfüllung und sie verdrängt alles rundherum oder sie macht keinen Platz für neue Ideen. Deshalb ist für mich Kreativität definitiv Erfüllung. Also Erfüllung zum einen im Sinne von, die Kreativität will erfüllt werden. Also die Ideen wollen in irgendeiner Form ihre Chance bekommen. Und zum anderen natürlich auch das Gefühl, und da sind wir jetzt bei der Erfüllung, auf die du, glaube ich, eigentlich hinaus wolltest, nämlich das Gefühl, dass ich etwas von Grund auf erschaffen kann, kreieren kann. Und ich kann es entwickeln, ich kann es am Ende, sage ich mal, realisieren, was auch immer das ist. Und wenn es nur in, sage ich mal, wir kennen das alle, wir Kreativen, in kreatives Geschenk für den Muttertag ist oder so. Und wenn es nur dafür eine Idee ist, die ich 3 Monate vorher habe und die bleibt drin, bis ich sie angehe, bis ich sie ausprobiere. Ich fange damit an, ich gebe der Idee die Chance, sich zu entwickeln. Ich realisiere sie und am Ende dieses Gefühl, wenn es dann fertig ist, das ist wie bei einem Foto, das am Ende gedruckt wird. Also nicht auf dem Bildschirm dann fertig entwickelt ist, sondern das am Ende gedruckt wird. Das Gefühl, das ist die Erfüllung. Mhm. Wenn man merkt, jetzt ist es fertig.
Spannend, okay. Ich möchte auch auf so ein paar Sachen eingehen, mit denen Kreative immer so eine große Herausforderung haben. Und eins davon ist natürlich auch, mit Bewertung umzugehen. Weil als kreativer Mensch trägst du ja deine Ideen in die Welt, du machst es sichtbar und gibst ja auch immer einen Teil von dir selbst auch preis. Und ich weiß, dass deine Diplomarbeit um dieses Thema ging, so ähnlich. Also es hieß, nimm dir die Freiheit und sag, dass deine Sache gut ist. Kannst du ein bisschen auf diese Diplomarbeit eingehen? Und ich glaube, sie beinhaltet auch, wie man mit Bewertungen umgeht.
Ja, schön, dass du die Diplomarbeit erwähnst. Die ist nämlich, sag ich mal, so eine Herzensgeschichte von mir. Ich hatte, also im Studium läuft das Ganze so, also bei uns im Studium lief das Ganze so, dass man nicht vom, sag ich mal, Diplomprofessor, also der das Ganze betreut, dass von dem nicht das Thema vorgegeben wird, sondern dass man sich selber ein Thema aussuchen darf. Und da wir in einem kreativen Studium sind, soll das Ganze natürlich nicht eine rein schriftliche Arbeit sein, sondern es darf auch oder es sollte sogar in irgendeiner Form kreativ ausgelebt werden. In meinem Fall war das am Ende so eine Art Buch, könnte man sagen. Und ich habe mir unglaublich schwer getan, ein Überthema zu finden. Wir hatten dann auch immer jede Woche eine Diplomrunde. Da waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 12 Leute drin. Und jeder hat so seinen aktuellen Stand präsentiert. Und teilweise haben wir da also Stunden dann verbracht, und bis jeder so seinen aktuellen Stand präsentiert hatte. Und ich hatte das Problem, dass egal welche Idee ich am Anfang angebracht hatte, der Professor, der war halt nie begeistert. Man hat so richtig gemerkt, das flasht den so gar nicht. Und ich wollte aber, also ich war eigentlich nur noch in dem Modus, dass ich ein Thema finden wollte, wo er sagt, oh, geil, das ist cool, mach das, auf jeden Fall. Das heißt, ich war voll in dem Modus drin. Ich hatte die Gelegenheit, eine Diplomarbeit zu machen, die, ich sag mal, genau meins ist. Meine Diplomarbeit. Und das Einzige, was ich wochenlang versucht habe, war, dass mein Diplomprofessor sagt, das ist gut, das ist eine geile Idee. Und er war bekannt dafür, dass er verrückte Ideen besonders mag. Das heißt, ich wurde mit jeder Woche wurde ich abstruser von den Ideen her und habe gar nicht gemerkt, dass ich nur noch darauf aus bin, etwas in der nächsten Diplomrunde etwas zu sagen oder zu präsentieren, wo er sagt, das ist gut. Es ging um meine Sache und nicht um seine Sache. Er hatte ja schon vor langer, langer Zeit sein Diplom gemacht. Mit der Zeit, also mein Professor muss man auch sagen, der hat das gut gehandelt. Der hat mir immer wieder Impulse gegeben. Ein Impuls war zum Beispiel auch, falls es irgendjemand von den Zuhörern kennt, damals gab es 2 Staffeln und mein Diplomprofessor hat mir empfohlen, schau dir mal die Serie Black Mirror an. Und ich kannte diese Serie überhaupt nicht. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Und ich habe mir damals die erste Folge angeguckt. Und die erste Folge ist wirklich schon ziemlich heftig. Also psychisch sehr, sehr hartes Thema. Und die darauffolgenden Folgen wurden nicht besser. Auch wenn das, für jeden, der es nicht kennt, das sind also kleine, in sich abgeschlossene Folgen, die alle sehr, sehr sozialkritisch sind und Gesellschaftskritik haben. Damit hat er mich in eine neue Richtung gelenkt und so gab es immer wieder Impulse von ihm, auch von meinem Umfeld. Gerade mein Vater hat mir da, mit dem habe ich auch sehr, sehr viel über meine Diplomarbeit, über die Entwicklung gesprochen und all das. Und es gab von außen immer wieder Impulse, bis ich irgendwann an dem Punkt war, dass ich festgestellt habe, dass meine Diplomarbeit längst ein Thema hat und das Thema war ich selber. Und meine Diplomarbeit, und das steht tatsächlich original so in der Diplomarbeit drin, dass die zum Thema hat meine Studienzeit. Das klingt jetzt total banal, aber es waren zu dem Zeitpunkt damals, glaube ich, schon irgendwie 1400 oder 1600 Tage, also ein paar Jahre, an Entwicklung. Und wir haben es in der ersten Folge, habe ich schon erwähnt, diese kindliche Naivität, die ich erstmal wieder finden musste, weil ich durch die Ausbildung schon zu sehr in dem Denken war, es muss am Ende realisierbar sein und dadurch viele kreative Ideen auf der Strecke blieben, bevor sie sich entwickeln durften. Und die Diplomarbeit war letzten Endes genau das. Ich habe mir die gesamte Diplomzeit vor Augen gehalten und habe aus jedem Semester quasi meine Erfahrungen rausgezogen und die Entwicklung darüber. Und die Entwicklung, ich habe mir sogar den uralten Film, die Möwe Jonathan angeschaut, kann ich jedem nur empfehlen. Es ist eine anderthalbe Stunde reinste Langeweile. Also wirklich, es gibt kaum einen Film, der langweiliger sein könnte. Aber es steckt eine wunderbare Nachricht darin, die in meinen Worten auch in meiner Diplomarbeit drin steht. Der Spruch war, mit seinem Tun eine Spur hinterlassen oder eine Spur hinterlassen mit seinem Tun. Der Spruch war so gut, dass mein Diplomprofessor, als er ihn gehört hat, ihn sich sofort aufgeschrieben hat. Mit strahlenden Augen. So wurde das Ganze im Prinzip zum Selbstläufer. Ich bin immer mehr davon weggekommen, was mein Diplomprofessor sagt und wie gut er das findet, weil der hat mich an irgendeinem Punkt, hat er mich einfach nur noch machen gelassen. Weil er gemerkt hat, so, jetzt ist er da, wo er möchte. Aus pädagogischer Sicht hat er genau das Richtige getan. das hat mich letzten Endes dann auch zu dem Thema gebracht, weil das Thema selber, also der Schriftzug auf dem Cover vorne von der haptischen Diplomarbeit am Ende, kam erst ganz am Ende, als ich mir überlegt habe, okay, was steht da vorne jetzt drauf? Nicht Diplomarbeit Oliver Groß in 2000 so und so, sondern ich wollte da irgendwas drauf haben, was catcht, wie man heute so sagt. Und dann kam ich auf den Titel, nimm dir die Freiheit und sag, dass deine Sache gut ist. Das heißt, da war ich an dem Punkt, wo ich für mich selber gesagt habe, dass da ist jetzt eine gute Diplomarbeit. Kleine Randbemerkung, das muss jetzt sein, sie wurde als sehr gut bewertet am Ende. also in der Diplomprüfung, wo man das Ganze quasi präsentiert und all das und auch auf Frage-Antwort stehen muss, sind also drei Professoren, die das Ganze dann quasi, ich nenne es mal, prüfen bzw. abnehmen. Zwei vom Fach, einer ist aus der Theorieprofessor aus der Designgeschichte, die Designtheorie und so. Die fanden es also wahnsinnig, wahnsinnig gut. Die Diplomarbeit kann man dort auch im Archiv jederzeit einsehen. Also kann man quasi sagen, ich möchte mir die angucken. Falls irgendjemand da draußen nicht in Saarbrücken zur Gegend ist und sie trotzdem unbedingt mal sehen möchte, soll er mich anschreiben. Ich werde ihm ein Exemplar binden lassen und ihm es zuschicken. Das ist gar kein Problem.
Du, das ist gut genau, zu hören. Aber ich melde mich hier schon mal offiziell.
Okay, gerne.
Interessiert mich wirklich wahnsinnig, würde ich gerne lesen.
Okay, also für mich ist sie unglaublich tiefgründig und jeder, der mich kennt, liest das auch da drin. Für die, die mich überhaupt nicht, sag ich mal, persönlich kennen, kann es etwas, ich sag mal, schwer sein, sich reinzuempfinden, weil verschiedene Themen drin sind, die natürlich, sag ich mal, für mich persönliche Erfahrungen geprägt haben, aber trotzdem. Es zielt genau auf das Thema hin, dass ich mich nicht mehr auf die Bewertung von außen konzentriert habe, sondern dass ich selber an den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, das ist jetzt gut so und das darf gut sein.
Okay, super. Dann haben wir den zweiten Punkt, Kreative und Disziplin. Das ist ja auch immer so eine Sache und wir haben ja auch schon erfahren, dass du Karate machst und sogar Trainer und Vorsitzender in einem Verein bist. Und dass das ja ein Sport ist, zu dem aus meiner Sicht jedenfalls sehr viel Disziplin gehört. Und ich habe mich gefragt, inwieweit hat dein Sport auch Einfluss auf deine Kreativität und speziell auch auf die Disziplin, gewisse Sachen auch durchzuziehen, Projekte umzusetzen, weil ich ja oft die Erfahrung gemacht habe, dass Kreative, ihr Problem ist nicht, dass sie keine Ideen haben. Ihr Problem ist, dass sie ständig von einem zum anderen springen und nichts zu Ende führen. Disziplin manchmal wie so eine Art Korsett sehen, in dem sie sich gefangen fühlen. Ich selbst habe aber die Erfahrung gemacht, dass mit einer gewissen Art von Disziplin ich viel mehr schaffen kann und auch viel kreativer werde. Also lange Frage. Dein Sport in Verbindung mit Disziplin und Kreativität. Inwieweit hat das Auswirkungen darauf?
Ich muss jetzt mal kurz flexen.
Ja.
Es ist noch eine weitere ehrenamtliche Position dabei. Ich bin nämlich mittlerweile im Saarländischen Karateverband, also im obersten Verband im Saarland, bin ich mittlerweile Prüferreferent. Mhm. Das heißt, ich bin die Anlaufstelle, wenn jemand eine Prüferlizenz bekommen möchte. Ich bin auch selber Prüfer. Also bin auch im Landesverband im Vorsitz drin und habe dadurch natürlich auch noch, sag ich mal, viel, viel tieferen Einblick in das, sag ich mal, in den Sport hier. Da entstehen natürlich auch, viel tiefer gehende Gesprächsthemen mit den anderen Vorstandsmitgliedern. Ein weiteres ist ein 30-jähriger Freund, mein ehemaliger Trainer. Und da sind wir dann auch schon beim Thema Disziplin. Ich mache das seit knapp 30 Jahren, also Karate. Ohne Disziplin geht das nicht, weil es gibt immer, also man kann eine Sache so toll finden, wie man es sich nur vorstellen kann. Es gibt immer Phasen, in denen es echt schwerfällt, jetzt das gerade zu machen oder dran zu bleiben. Kann mir einer erzählen, was er will. Jeder hat diese Phasen. Und wenn es, wie gesagt, das Geilste von der Welt für einen ist. Ich sehe Disziplin glaube ich, ein bisschen anders als viele andere. Nicht wie alle, aber wie viele andere. Und zwar, viele denken, naja, wenn ich Disziplin brauche, dann macht das keinen Spaß. Angenommen, ich muss jetzt irgendeine Sache steht auf dem Plan und ich weiß, die wird mir keinen Spaß machen. Ich habe also kein gutes Gefühl, während ich es tue. Und deshalb ist Disziplin, also ich brauche quasi Disziplin dafür und deshalb ist Disziplin was Unangenehmes, weil es quasi ein Zwang ist. Oder Disziplin ist notwendig, um einen Zwang zu erfüllen. Da sind wir wieder beim Druck von außen. Eben waren wir bei den Bewertungen von außen, jetzt ist es der Druck von außen, was ja quasi auch so ist. Weil wenn ich es nicht tue, dann habe ich ein Problem vielleicht oder dann verliere ich Ansehen oder wie auch immer. Aber wenn man beim Nutzen von Disziplin daran denkt, dass die Sache, die man tut, während man diszipliniert ist, die getan werden muss, wenn man nicht dran denkt, dass diese Sache sich gut anfühlen muss, sondern wenn man sie fertig hat, dass es sich dann gut anfühlt, dass man sie fertig hat, also dass es erledigt ist, dann bekommt Disziplin, und Disziplin war quasi das Mittel, um zu ermöglichen, dass ich es erledigen konnte. Dann ist Disziplin auf einmal was total Positives, weil sie beschert mir am Ende der ganzen Geschichte ein gutes Gefühl. Ich kann es von der Liste streichen, ich kann mir auf die Schulter klopfen, dass ich das durchgezogen habe. Ob das jetzt die Buchhaltung am Ende des Quartals ist oder am Monat oder Jahr oder ob das ein Kundenauftrag ist bei uns Kreativen, der uns jetzt nicht so total erfüllt, der aber Geld bringt. Oder ob das halt was ganz anderes ist. Also es kann ja selbst, keine Ahnung, Küche aufräumen sein. Dinge, die keinen Spaß machen. Für viele ist es der Gang ins Fitnessstudio. Macht keinen Spaß. Kann mir einer erzählen, was er will. Wenn ich da schwitze und mich anstrenge, sagen viele, das macht keinen Spaß. Aber das Gefühl hinterher zu wissen, dass man was getan hat für sich, dass man für seinen Körper, für seine Gesundheit was getan hat, das ist definitiv ein gutes Gefühl. Wenn man mal tief in sich reinhört, ist es ein gutes Gefühl. Ich finde, das ist genau wie mit Verantwortung. Disziplin und Verantwortung gehen ja miteinander einher. Also wenn ich etwas erledigen muss, dann habe ich ja offensichtlich eine Verantwortung, dass es erledigt wird. Und wenn mir das aber keinen Spaß macht, das zu tun, dann brauche ich Disziplin dafür. Also Verantwortung und Disziplin stehen oft nebeneinander oder gehen miteinander einher. Und wenn man an den Moment denkt, wo es erledigt ist und es sich dann gut anfühlt, dann finde ich, wird Disziplin, wie gesagt, zu etwas Positivem. Und vielleicht, wenn man oft genug quasi auf den Moment hingearbeitet hat, wo man es erledigt hat, wo man sich gut fühlt, vielleicht entsteht dadurch auch ein gutes Gefühl mit der Zeit bei wiederkehrenden Sachen, während ich es tue. Vielleicht überwiegt dieses Gefühl am Ende, ich habe es erledigt, ich habe es geschafft, so weit, dass ich schon während der Tätigkeit auch ein gutes Gefühl entwickle. Das wäre dann dieses typische Dranbleiben. Es muss erst schlimmer werden, bevor es besser werden kann. So gibt es ganz viele super kluge, weise Sprüche, die alle irgendwie dann doch zutreffen. Ich kann also Disziplin dafür nutzen, dass etwas, was keinen Spaß macht, mir vielleicht irgendwann sogar Spaß macht. Weil ich eine Routine drin entwickelt habe, weil ich es oft genug gemacht habe, es fällt mir auf einmal leichter, weil es einfach routiniert wird. Oder ich entdecke auf einmal, ich habe dem Ganzen so viel Zeit gewidmet und sich das entwickeln lassen und ich entdecke auf einmal, oh, jetzt bin ich auf einem Niveau angekommen, wo das Ganze Spaß macht, wo mir das Ganze gefällt und auf einmal mache ich das gerne. Ohne Disziplin wäre ich da nie hingekommen. Kann mir keiner erzählen, dass Disziplin dann was Unangenehmes ist.
Ja, also ich empfinde es auch so, dass Disziplin als etwas sehr Negatives angesehen wird. Ging mir selber tatsächlich auch so. Vor 4 Jahren hätte ich noch gesagt, Disziplin, Kreativität passt gar nicht zusammen. Dann habe ich einfach mal so ein paar Sachen in meinem Leben geändert und festgestellt, dass Disziplin mir durchaus auch Freiheit bringen kann, mich auf meinem kreativen Weg extrem pushen kann, weil ich eben an einer Sache dranbleibe und durch die Zeit dann immer besser werden kann. Ich habe mir aber eher so ein Mittel gesucht, Disziplin zu lernen, um sie dann später anzuwenden. Also es ging bei mir jetzt nicht so gut, dass ich gesagt habe, ich setze mich jetzt jeden Tag hin und mache, was weiß ich, eine Zeichnung oder schreibe einen Text oder irgendetwas anderes. Für jemanden, der in seiner Kreativität weiterkommen möchte und denke ich, ist Üben mit so das Wichtigste. Hättest du für den einen Tipp, wie er es schafft, besser dran zu bleiben?
Ja, und zwar eine Erfahrung, die ich im oder eine Erkenntnis, die ich auch im Studium hatte, dank meines Diplomprofessors. Da war er aber noch nicht mein Diplomprofessor. Und zwar, wir hatten, also es gab da jedes Semester ein großes Projekt. Das gab am meisten Credit Points, wie man die im Studium halt braucht. Das waren Projekte mit einem realen Kunden. Das heißt, am Anfang wurde ein Thema eröffnet, eine Aufgabe sozusagen, worauf es am Ende hinausläuft. Das heißt, irgendein realer Kunde brauchte irgendeine reale Sache am Ende. Ein Werbemotiv oder eine Performance, irgendwas halt für den Kunden. Der Kunde kam dann irgendwann tatsächlich, hat das selber vorgestellt, hat auch für Fragen bereitgestanden. Wenn der Kunde wieder weg war, dann in der darauffolgenden, in dem darauffolgenden Kurs war es immer das Gleiche. Jeder musste innerhalb einer Woche zu diesem Thema 50 Ideen aufs Papier bringen. Das hat Stichwortart, also es konnte auch ein einziges Stichwort sein, es konnte auch eine kleine Skizze sein oder so, es sollte wirklich nur die Grundidee sein, aber davon 50 verschiedene, also wirklich 50 verschiedene innerhalb einer Woche. Ganz oft hatte man 2 Wochen Zeit, weil man in der nächsten Woche überhaupt nicht dran gekommen ist, weil es Stunden gedauert hat, bis jeder mal seine 50 Ideen präsentiert hatte. Weil selbst, also Zettel hochhalten, kurz präsentieren, nächster Zettel. Und dann gab es immer 2 Stapel, ja, nein. Der Professor hat entschieden, beziehungsweise die Kommilitonen teilweise auch. Bei denen, die nicht viel ja hatten, gab es dann so einen Zwischenstapel, vielleicht. Den ist man dann später nochmal durchgegangen. 50 Ideen ist doch geil. Ja, Pustekuchen, von wegen. Da hat man gemerkt, ob man Disziplin hat. Weil die ersten paar Ideen, die hatte man quasi schon, während er das gesagt hatte, im Kopf. Hat sie dann skizziert und dann hat es angefangen. Dann hat man nämlich gemerkt, Kreativität ist etwas, das kann man nicht gut erzwingen. Also man kann es erzwingen, aber man muss wissen, wie. Und genau da hat nämlich, da fangen wir jetzt an mit hier zu deiner Frage, was kann ich quasi machen? Also Disziplin, Kreativität, das geht nicht miteinander einher und so. Wie komme ich da an den Punkt, dass ich halt kreativ sein kann, auch wenn ich das Gefühl habe, ich bin es gerade nicht. Also es war unglaublich schwer, dann, sage ich mal, die Idee 6 bis 35 zu finden. Hat man die 35. geschafft, war man in der Regel in einem Modus drin, wo es nur aus einem rausgespult sind. So die letzten paar wenigen, so die letzten 3, 4, 5 Ideen, die waren dann nochmal richtig schwer. Weil da hat man das Gefühl gehabt, so jetzt steht doch schon alles da. Da kam dann auch grundsätzlich immer bei irgendjemandem die Idee, irgendwas mit Katzen. Also das wiederkehrendes Ding. Und unser Professor hat damals gesagt, ihr müsst für euch selber rausfinden, in welcher Situation ihr am kreativsten seid. Und um das rauszufinden, müsst ihr verschiedene Situationen erleben. Er hat dann auch gleich ein Beispiel von sich gebracht. Er hat nämlich gesagt, er ist am kreativsten auf Familienfeiern. Weil die Themen, die auf Familienfeiern grundsätzlich Gesprächsthema sind, sind die langweiligsten, die es überhaupt nur gibt für ihn. Und er hatte immer ein Notizbuch dabei und seinen Lieblingsstift. Und er hat gesagt, auf Familienfeiern sprudelt seine Kreativität nur so, da kommen ihm die geilsten Ideen. Irgendwann hat er das kapiert gehabt und seitdem hat er immer ein Notizbuch und einen Stift auf Familienfeiern dabei, um die sich zu notieren. Genau das ist es. Man muss selber, und das kann wirklich ein Stück Arbeit sein und Disziplin erfordern, rauszufinden, in welchem Modus bin ich am kreativsten. Das kann zum Beispiel sein, dass ich einfach rausfinde, okay, ich bin abends von 12 bis 3, also nachts, bin ich am kreativsten, da habe ich eine Hochphase. Andere sagen, ich kann nachts überhaupt nicht kreativ sein, da will ich pennen. Andere sagen, ich brauche schöne Musik oder ich brauche fetzige Musik dabei, dann bin ich kreativ. Andere müssen in den Wald gehen oder setzen sich irgendwo in einen Kaffee und machen sich da ihre Gedanken. Das ist Arbeit. Das ist Entwicklung an sich selbst. Das ist genau wie im Karate, wenn ich etwas können möchte, von dem ich schon mal ein paar Kostproben bekommen hatte, weil wir sind ja kreativ. Nur manchmal müssen wir halt auch kreativ sein, wenn wir uns nicht danach fühlen. Und es ist sinnvoll zu wissen, wie ich in den Kreativmodus reinkomme. Sondern wenn ich keinen Bock auf Bewegung habe und ins Karate gehe, dann muss ich einen Weg finden, wie ich in den Modus komme, dass ich jetzt gerne Karate machen will. Manchmal ist das vielleicht sogar der Trainer, der vorne steht, der einfach unglaublich gut dabei ist oder darin ist, sich also die Leute zu motivieren. Nur wenn ich selbstständig bin, dann muss ich halt auch selber in der Lage sein, mich zu motivieren und, wie gesagt, mich in diesen Modus reinzubringen. Und dafür muss ich erstmal wissen, was ist denn dieser, also wie komme ich denn selber in den Modus?
Würdest du sagen, dass Kreativität ganz, also nicht nur Kreativität, sondern auch die eigene Entwicklung ganz viel damit zu tun hat, immer wieder seine Komfortzone zu verlassen?
Ja und nein. Die Komfortzone verlasse ich, indem ich, wenn ich an dem arbeite, was ich noch nicht so gut kann oder was mir noch keinen Spaß macht. Da sind wir dann wieder beim Bereich Disziplin. Man könnte also sagen, ich verlasse meine Komfortzone, wenn ich an meinen Schwächen arbeite. Aber ich kann mich nicht immer nur auf meine Schwächen konzentrieren und die quasi auszumerzen, sondern ich muss auch wissen, was ich gut kann, was meine Stärken sind. Denn auch an meinen Stärken zu arbeiten, bringt mich weiter. Viele sagen immer, oder früher habe ich immer gesagt bekommen, ja, du bist so talentiert, du kannst das einfach. Und dann sagen viele immer, ja, wenn man Talent hat, dann ist das ja alles super leicht. Stimmt nur halb. Ich habe viele talentierte Leute erlebt. Ich zähle mich da zeitweise auch dazu. Also ich habe auch Episoden in meinem Leben, wo ich definitiv da mit dazugehört habe, wo man sich auf dem Talent ausgeruht hat. Und nebendran war jemand, der war einfach nur hochmotiviert. Der war nicht talentiert, der war nur hochmotiviert. Der hat eine Lernkurve hingelegt, sondergleichen. Also der hat gefühlt in seiner ganzen Freizeit nichts anderes mehr gemacht. Und hat jedes Mal, wenn man was von dem gesehen hat, war der gefühlt 10-mal besser als vorher. Deshalb sage ich immer, Motivation schlägt Talent, weil Talent ist eine gute Voraussetzung. Aber Motivation ist durch nichts zu schlagen. Der Jackpot wäre natürlich, wenn man Talent hat, unmotiviert ist. Aber die Komfortzone verlassen ist immer wichtig. Man sollte aber auch jedes Mal, wenn man die Komfortzone verlassen hat und dann, sage ich mal, eine neue Stufe erreicht hat, in welchem Bereich auch immer, sollte man sich auch die Zeit lassen, das mal zu genießen, dass man was geschafft hat und nicht gleich schon die nächste Komfortzone verlassen, weil manch einer mag der Mensch dafür sein, andere wissen dann vielleicht aber auch irgendwann nicht mehr, warum machen sie das denn eigentlich? Also warum verlasse ich ständig meine Komfortzone? Also ich bringe mich ständig in Situationen, die mir eigentlich nicht so ganz angenehm sind. Dann irgendwann kommt man an den Punkt und dann sind wir dann schon im Bereich Leidenschaft. Leidenschaft heißt ja, ich brenne total für etwas. Also ich kann quasi alles um mich herum vergessen. Ich kann vergessen, dass ich eigentlich noch was essen sollte oder dass ich vielleicht mal ins Bett gehen sollte nachts um 4. Oder das, oh verdammt, ich hatte noch vor, ins Fitnessstudio zu gehen. Da sind wir wieder beim Thema Disziplin. Nee, also da, das ist Leidenschaft. Ich brenne für etwas und vergesse im Prinzip rundherum alles für mich. Und will immer mehr, immer weiter. Wenn ich leidenschaftlich bin, dann fällt es mir meistens sehr leicht, die Komfortzone zu verlassen, weil ich will ja immer weiterkommen. Ich brenne einfach für das Thema. Nur muss man aufpassen, dass man bei all der Leidenschaft, bei all dem Komfortzone verlassen, nicht seine Leidenschaft verliert. Dass man irgendwann an dem Punkt ist, wo man das einfach nur noch macht, um weiterzukommen, aber das gute Gefühl dabei bleibt auf der Strecke, weil dann ist es keine Leidenschaft mehr, dann ist es quasi eine Aufgabe, ein Zwang, dann macht man es nur noch, weil man halt von außen für andere der Kreative ist, der Bilder malt oder irgendwelche Designs macht oder so. Und man hat total verlebt, warum man das eigentlich mal gerne gemacht hat. Deshalb muss man auch immer wieder gucken, dass man, wenn man die Komfortzone verlassen hat, besonders wenn man sie ganz extrem verlassen hat, dass man auch mal wieder genießen kann, was man da tut.
Würdest du sagen, dass du auch so ein bisschen Challenges brauchst oder auch Herausforderungen brauchst, um für dich weiterzukommen?
Ja, definitiv. Ich bin der Meinung, die braucht jeder Mensch, egal in welchem Bereich, also nicht nur im kreativen Bereich. Im kreativen Bereich kann das ja zum Beispiel sein, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt mal die vermeintliche Königsdisziplin an und mache das nächste Projekt, male ich mal auf Leinwand mit Ölfarbe, so wie die alten Meister früher und so. Definitiv Komfortzone verlassen, wenn man das vorher noch nie gemacht hat. Da muss man erstmal, man muss sich mit den Materialien auseinandersetzen. Man muss gefühlt alles nochmal neu lernen und. Und irgendwann ist man vielleicht an dem Punkt, und den kann man wirklich auf alles im Leben anwenden. Irgendwann hat man vielleicht eine gute Basis geschaffen. Und dann ist man in dem Moment, wo man anfangen kann, damit zu spielen, wo man anfangen kann, kreativ damit zu werden. Das funktioniert aber nur, wenn ich eine vernünftige Basis habe. Ansonsten ist es immer so ein bisschen blindlings rumstochern. Also wenn ich einfach nur Farbe auf die Leinwand werfe, egal ob das jetzt eine digitale oder eine traditionelle Leinwand ist, wenn ich einfach nur Farbe drauf werfe und dann sieht da vielleicht irgendjemand was total Kreatives drin, aber ich für mich selber habe einfach nur Farbe da drauf geworfen, vielleicht um zu lernen, wie die Farbe da drauf so runterläuft. Kann ja sein, dass ich das Medium kennenlernen will. Aber ich war selber nicht kreativ. Kreativ wird's, wenn ich das 2 Jahre lang gemacht habe oder sag ich mal eine Woche lang, jede Stunde und dann genau weiß, wie die Farben sich verhalten und dann sage, okay, wenn ich die Farbe zuerst aufbringe und dann die Kontrastfarbe und dann vermischt sich das so, dass es genau den Effekt gibt, den ich haben will und dann kann ich mit diesem Effekt anfangen zu spielen. Dann wird's kreativ. Vorher ist es nicht wirklich kreativ. Also in meiner Welt. Deshalb, ich muss in gewisser Weise, das heißt nicht, dass ich jetzt super gnadenlos geil malen können muss, um kreativ sein zu können. Aber ich muss quasi mein Handwerkszeug kennen. Egal, ob das jetzt, wie gesagt, traditionell oder also analog oder digital ist. Ich muss mein Handwerkzeug kennen. Ich muss auch mit einem iPad wissen oder können, die Software, den Stift und all das bedienen können und muss einen Weg gefunden haben, wie ich mich darin wohlfühle. Ich kann auch nur dann diszipliniert sein, wenn rundherum, oder ich kann dann am besten diszipliniert sein, sind wir schon wieder bei dem Thema, wenn das rundherum gut ist. So, wenn mein Schreibtisch so ist, wie ich mich dran wohlfühle, dann kann ich daran diszipliniert sein. Ist die Tischplatte blöd? Ist die Höhe blöd? Ist der Bildschirm kacke? Oder die Software einfach scheiße? Sorry für den Ausdruck. Dann fällt mir die Disziplin unglaublich viel schwerer. Ich muss den Modus finden, in dem es für mich am leichtesten fällt. Dann fällt auch Disziplin leichter. Sie ist immer noch nötig, aber sie fällt leichter. Da muss man wirklich an sich, nicht nur an sich selber arbeiten, sondern vor allen Dingen auch mal in sich selber reinhören.
Was denkst du, ist somit das größte Hindernis für einen Kreativen, um auch so in eine Handlung zu kommen? Also die Idee nicht nur im Kopf zu haben, sondern dazu überzugehen, sie auch umzusetzen.
In der heutigen Zeit vor allen Dingen, nicht bei allen, bei vielen, das Thema Social Media, dass man, so wie man die Idee hat, schon gleich darüber nachdenkt, kommt das gut an oder was muss ich tun, damit das am Ende gut ankommt? Da sind wir wieder beim Thema Bewertungen von außen. Natürlich wollen wir alle draußen gesehen werden und es ist geil, wenn die Leute sagen, boah, das sieht super cool aus, genial. Am besten ist noch, wenn die Leute sagen, finde ich geil, will ich auch, was kostet mich das? Das ist ja eigentlich so das, wo wir selbstständige Kreative hinwollen, dass dann auch Leute kommen, die sagen, will ich auch, was muss ich dafür bezahlen? Also, oder ich bezahle alles dafür, was heißt, sowas in der Art. Dieses Denken, dass das Ergebnis gefallen muss, dass das auf Social Media gut ankommen muss, dass das Klicks generieren muss oder Views oder wie auch immer. Das ist, finde ich, ist heutzutage das größte Hemmnis oder der größte Hämmer, den man haben kann. Besser ist es doch, wenn man etwas einfach tut, also eine Idee einfach auslebt, einfach umsetzt. Wenn man das dann tatsächlich, sag ich mal, auf Social Media dann noch veröffentlicht oder YouTube oder so, und das dann noch gut ankommt, super, hat man gleich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Aber es sollte nicht von Anfang an das Bestreben sein, dass das jetzt auf Social Media gut ankommen muss, wenn es wirklich ums Thema Kreativität geht. Natürlich kann ich sagen, naja, ich will da jetzt mal ein Motiv illustrieren oder malen oder irgendwas zusammenbasteln, kreativ sein halt. Wenn ich dann sage, naja gut, ich stelle halt nebenbei mal das Handy auf und filme das einfach mal mit und vielleicht wird das Ganze ja ein Ergebnis, wo ich dann hinterher sage, ach geil, das würde ich jetzt gerne auf Social Media posten und dann kann man noch den Entstehungsprozess dazu machen, da legt man noch eine Tonspur drüber, wo man ein bisschen was dazu erzählt oder so. Dann gibt's mit Sicherheit ein paar ganz viele, die das auf einmal total toll finden. Dann hat man es halt schon, aber man sollte die Idee umsetzen, ohne den Gedanken, dass das hinterher gut ankommen muss. Es sei denn natürlich, es ist jetzt zum Beispiel ein konkreter Auftrag oder so. Weil der muss natürlich am Ende gut sein, weil sonst sagt der Kunde, scheiße, dafür bezahle ich kein Geld oder kommt nicht wieder. Aber wenn es wirklich darum geht, selber kreativ zu sein, also die Kreativität auszuleben, ohne dass ein Auftrag da ist, dann sollten wir es als Sache für uns selber betrachten und nicht auf Sache, die unbedingt hinterher gut auf Social Media und in der Welt da draußen ankommen muss. Wir wissen alle, dass ab einem gewissen Alter oder einer gewissen Erfahrung zählt das Lob von Papa, Mama und vor allen Dingen der Oma zählt dann nicht mehr, wenn die sagen, oh, das ist aber toll, was du gemalt hast. Weil die sagen das immer. Selten, dass da mal wirklich kritisiert wird. Ich habe den Fall tatsächlich in der Familie, da bin ich auch froh drum, dass kritisiert wird, aber konstruktiv halt. Aber wenn es wirklich darum geht, die eigene Kreativität auszuleben für sich selber, dann sollte es auch genau das sein, für sich selber.
Ich komme so ein bisschen zum Ende. Ich habe noch zwei Fragen. Möchtest du noch einen Tipp für jemanden mit auf den Weg geben, der gerade erst am Anfang steht, so wie du, sagen wir mal, vor deiner Ausbildung oder auch vor deinem Studium oder jemanden, der gerade die Schule beendet hat und nicht weiß, wie soll es jetzt für mich weitergehen? Und für jemanden einen Tipp, der zwar schon sehr drin ist in seiner Kreativität, aber gerade an so einem Punkt steht, wo er so ein bisschen ja mit sich struggelt, gerade nicht weiter weiß.
Mhm. Zur ersten Frage, der Gedanke, dass man Talent braucht, um in dem Bereich, sage ich mal, was reißen zu können, ist überflüssig. Also den zu verfolgen, bringt einen nicht weiter. Motivation alleine reicht. Also wenn ich motiviert bin, wenn ich das machen will, wenn das meine Leidenschaft ist oder werden kann, go for it. Also definitiv, mach es. Vielleicht merkst du irgendwann, ist doch nicht so meins, dann machst du was anderes. Und vielleicht merkst du irgendwann, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Und wenn jemand schon auf dem Weg ist und da merkt, irgendwie es läuft nicht so gut oder ist es das noch? Ich habe vielleicht meine Leidenschaft verloren, aber ich will das irgendwie doch schaffen. Da fängt dann die besprochene Arbeit an sich selber an. Finde heraus, in welcher Situation du das wieder genießen kannst, das zu tun, kreativ zu sein. Finde den Modus oder versuche in diesen Modus zu kommen. Finde heraus, wie du da reinkommst. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, besinn dich mal nochmal darauf, warum du das eigentlich angefangen hast oder warum du dich für diesen Weg entschieden hast. Vielleicht kommt da sowas bei rum wie, es hat mir halt Spaß gemacht, ich habe das ständig gemacht und es gab für mich überhaupt keinen anderen, also für mich hat sich überhaupt kein anderer Weg da offenbart, wo ich sagen würde, ach, das wäre vielleicht auch noch was. Und wenn du das wieder herausfindest, dann musst du gucken, dass du auch diesen Modus wieder, dass du diese Situation wieder schaffen kannst. Und ganz oft liegt es dann wirklich daran, dass man mal auf gut Deutsch gesagt auf die Meinung der anderen scheißt. Und einfach mal wieder sein Ding macht und wirklich sein Ding macht. Selbst wenn man dann mal nichts mitfilmt, um hinterher was zeigen zu können, ist auch okay. Man muss nicht alles in die Welt raustragen. Früher haben die Künstler auch 1, 2, 3 Jahre an irgendwas gearbeitet. Und dann haben sie das präsentiert und jeder fand das super toll und hat Geld dafür bezahlt. Manchmal, manchmal nicht. Manchmal sind die Sachen erst nach dem Tod dann viel wert geworden. Und dann ist es halt so, dann verschwindet man halt mal für eine Zeit lang von der Bildfläche, was solche eigenen kreativen Sachen angeht. Man kann ja trotzdem noch Aufträge oder sowas nach außen präsentieren. Aber sich selber wiederfinden und selber rausfinden, warum habe ich in diesem Weg überhaupt angefangen, auch mal wieder vor Augen führen, wann habe ich mich denn das letzte Mal so richtig gut gefühlt bei dem, was ich hier mache? Und was habe ich da gemacht, damit ich mich gut gefühlt habe? Wie lange ist denn das schon her?
Kurze Zwischenfrage, denkst du, dieses wann habe ich mich mal wieder gut gefühlt damit, hat etwas auch damit zu tun, seine Authentizität nicht zu verlieren?
Ja, durchaus, weil mein Gegenüber merkt immer, auch wenn es nicht sagen kann, warum, was jetzt genau der Grund für dieses Empfinden ist, aber man merkt immer, ob das, was der andere da sagt oder tut, ob das wirklich das ist, was er tun möchte, wo er sich wohlfühlt, was ihm gefällt. Ja. Das merkt man einfach. Wie gesagt, man kann es vielleicht nicht unbedingt benennen, aber es fühlt sich nicht so an, als wäre das da jetzt die Offenbarung für denjenigen.
Mhm. Okay. Meine letzte Frage, leider.
Auch gerne.
Ich könnte noch ein paar Stunden mit dir reden, weil ich weiß, dass du sehr viel Erfahrung hast und unglaublich viel teilen könntest. Jetzt einfach noch mal als Letztes, was ist dir wichtig noch zu sagen?
Finde deinen Weg, aber sei auch so mutig und geh mal ein paar Schritte zurück, um zu sehen, was du denn eigentlich schon gegangen, also was du da gerade bestreiten willst. Und auch um nochmal, oder nicht geh zurück, sondern blick zurück, um auch zu sehen, was du da schon geschafft hast. Und auch, wie eben schon erwähnt, wo du dich so richtig gut dabei gefühlt hast. Das gehört auch dazu, den Weg zu finden, rauszufinden, was tut mir gut, was gefällt mir, warum mache ich das eigentlich? Also dieses Warum. Und das Warum ist selten die Meinung der anderen, sondern die eigene, meinen das eigene Empfinden und nicht, was andere denken. Das ist egal. Die denken meistens viel weniger über einen selber, als man sich das vorstellt.
So, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Oliver, ich danke dir wirklich von Herzen, dass du hier diese zwei Interviews mit mir gemacht hast. Ich fand's super interessant. Zwischendurch sind mir natürlich noch viele andere Fragen aufgeploppt, die ich dir sehr gerne gestellt hätte. Ich finde, wir sollten das irgendwann mal wieder fortführen. Und ich werde in den Shownotes natürlich alle Informationen hinterlassen, wo man dich findet, wo man dich erreichen kann, vielleicht mit dir in Kontakt treten kann, wo man Arbeiten von dir sehen kann und so weiter. Natürlich auch hier nochmal, wer deine Diplomarbeit haben möchte.
Sehr gerne, einfach Bescheid geben, auf jedem Kanal, den ihr findet.
Wie gesagt, bitte hier ich. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag. Ja, ich würde sagen, dann auch einen wunderbaren Urlaub.
Ja, vielen, vielen Dank für die Gelegenheit, hier bei dir im Interview sein zu können, zweimal. Ja, wir haben ja schon festgelegt, dass wir so in einem Jahr oder so das Ganze mal wiederholen werden.
Na klar.
Und dann einfach mal schauen, was diesmal dann Thema sein könnte. Und vielen Dank. Am Dienstag geht's los in Urlaub. Ich werde viele Urlaubseindrücke teilen mit der Welt.
Ja, da bitte ich
aber drum. Nicht in dem Denken, dass es den anderen gefallen muss, sondern soll mir gefallen. Ich will einfach nur zeigen, was mir gut tut.
Super. Vielen Dank.